Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Einen schönen guten Abend. Bodentruppen nach Syrien zu schicken, das gilt nach den Erfahrungen mit den Kriegen in Afghanistan und dem Irak als ausgesprochen heikel. Ende letzter Woche kamen die USA mit genau dieser Bitte auf die deutsche Bundesregierung zu. Diese lehnt jetzt ab. Gleich unser erstes Thema. Deutsche Bank-Vorstandschef Sewing verteidigt den für sein Institut beispiellosen Stellenabbau, auch eines unserer Themen bis 20 vor 7. In Griechenland wird die konservative Nea Demokratia bei der Wahl stärkste Kraft, auch dazu gleich mehr. Und in unserem Hintergrund beschäftigen wir uns heute mit dem Kampf des im Verhältnis gesehen kleinen deutschen Kartellamts mit dem im Verhältnis gesehen riesigen US-Digitalkonzernen, hören Sie hier bei uns im Deutschlandfunk um 18.40 Uhr. Am Kampf gegen die Terrormiliz IS in Syrien und dem Irak beteiligt sich die deutsche Bundeswehr aktuell mit Tornado-Aufklärungsjets und Tankflugzeugen. Das Mandat läuft noch bis Herbst und ob sich die schwarz-rote Koalition auf eine Verlängerung wird einigen können, vorausgesetzt die Regierung steht dann noch, das ist nicht klar. Für die aktuelle Kontroverse hat die US-Regierung gesorgt mit ihrer Bitte um deutsche Bodentruppen in Syrien. Berlin lehnt heute ab. Matthias von Lieben fasst zusammen.
Bis Ende Juli erwarte er eine Antwort auf seine Forderung nach deutschen Bodentruppen für den Einsatz der Anti-IS-Koalition in Syrien, hatte der US-Sonderbeauftragte für Syrien und die Anti-IS-Koalition James Jeffrey noch am Sonntag klargemacht. Nur einen Tag später die Antwort von Regierungssprecher Steffen Seibert. Die bisherigen Beiträge Deutschlands am Einsatz, sprich durch Tornado-Aufklärungsflüge, einem Tankflugzeug sowie Ausbildern im Irak, wolle die Bundesregierung zwar auch nach Auslaufen des Bundestags Mandats Ende Oktober fortführen.
Wenn ich sage, dass die Bundesregierung es ins Auge fasst, ihre bisherigen Maßnahmen im Rahmen der Anti-IS-Koalition fortzuführen, dann zählen dazu bekanntlich keine Bodentruppen.
Ganz neu ist die US-Forderung nicht. Nachdem die US-Administration im Dezember einen Teilabzug der US-Truppen aus Syrien verkündet hatte, kommen aus Washington immer wieder Rufe nach mehr Hilfe für den Einsatz. Und doch hat sie das Potenzial, Meinungsverschiedenheiten der Koalitionäre in Berlin offenzulegen. Denn schon bei der Frage, ob das Bundestagsmandat verlängert wird, sind sich die Parteien uneins. Deutsche Bodentruppen in Syrien wird es mit uns nicht geben, twitterte gestern prompt der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer Gümbel. Militärische Maßnahmen in einem ohnehin unübersichtlichen Konfliktgeschehen seien kontraproduktiv, machte heute auch der kommissarische Fraktionsvorsitzende der SPD Rolf Mütze nicht klar. Zudem bestehe die SPD darauf, das Mandat zur Bekämpfung des IS in der Region Ende Oktober auslaufen zu lassen. Deutschland, so Mütze nicht weiter, könne aber weiterhin Hilfe zur besseren Regierungsführung und örtlichen Konfliktbewältigung leisten. Außenminister Heiko Maas, ebenfalls Sozialdemokrat, scheint eine andere Linie zu vertreten. Anfang Juni hatte er bei einem Besuch im Irak erklärt:
Auf jeden Fall ist das Mandat zurzeit noch absolut unabdingbar, um zu verhindern, dass der Irak im Untergrund neue Strukturen aufbaut und damit in die Lage versetzt wird, weiter zu agieren. Das wollen und das müssen wir verhindern.
Der IS, wollte Maas damals selbstverständlich sagen, nicht der Irak. Die US-Anfrage müsse doch zumindest einmal sorgfältig geprüft werden und nicht reflexartig zurückgewiesen werden, heißt es hingegen von Johann Wadephul, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag. Berlin sollte ernsthaft prüfen, welchen Beitrag Deutschland zur Stabilisierung, insbesondere im Grenzgebiet zur Türkei, leisten könne, hatte auch der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hart gegenüber der Süddeutschen Zeitung klargemacht. Wenn die Lage es erfordere, so auch CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Sonntagabend im ZDF-Sommerinterview, müsse auch darüber diskutiert werden, ob zu den deutschen Leistungen des bestehenden Mandats der Anti-IS-Koalition etwas hinzukommen müsse. Aber deutsche Bodentruppen, hier hielt sich Kramp-Karrenbauer bedeckt.
Das ist für uns ein ganz großer Sprung. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir die Leistung, die wir heute Unterstützung mit Aufklärung und anderen bringen, auch weiter beibehalten. Alles andere muss dann entschieden werden, wenn es soweit ist. Aber wir müssen uns immer bewusst machen, es geht hier auch ein gutes Stück um unsere eigene Sicherheit in Deutschland. Nicht nur um das, was die Vereinigten Staaten möchten.
Klar, gegen einen Einsatz deutscher Bodentruppen gegen den IS sprechen sich FDP, Grüne, Linke und AfD aus. Hier Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter am Nachmittag.
Der Einsatz in Syrien ist bereits jetzt hochproblematisch und völkerrechtswidrig. Und dieser Einsatz darf auf gar keinen Fall ausgeweitet werden.
Bodentruppen in Syrien, warnte auch Linken-Fraktionsvize Tobias Pflüger, wären ein Tabubruch.
Aus Berlin unser Korrespondent Matthias von Lieben. Gleichwertige Lebensverhältnisse, das ist ein Anspruch, den das Grundgesetz formuliert. Inwiefern dieser Anspruch der Realität in Deutschland aber auch entspricht, das untersucht für die Bundesregierung eine Kommission. Am Mittwoch sollen die Ergebnisse offiziell vorgestellt werden, aus dem Papier wird aber jetzt schon zitiert. Medienberichten zufolge sprechen die Experten von teils erheblichen Unterschieden. Gudula Geuter berichtet.
Über 9 Monate hatte die zuständige Kommission getagt. Vertreter von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden sollten erarbeiten, wie gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland herzustellen wären. Mit dem Anspruch, den nach der ersten Sitzung im September Bundesinnenminister Horst Seehofer und Familienministerin Franziska Giffey formulierten, nämlich,
dass wir keine falschen Versprechungen machen wollen, aber die Zielsetzung haben, einen wirklich großen Wurf zu gestalten.
Der Wunsch, der ganz explizit geäußert wurde, war eben, dass auch wirklich konkrete Ergebnisse folgen, die auch struktureller Art sind.
Welche konkreten Ergebnisse folgen, wird am Mittwoch deutlich werden. Derzeit sind stattdessen Forderungen zu hören, auch von denen, die in der Kommission vertreten waren. Mehr Forschungsgelder für Zukunftstechnologien im Osten verlangt Thüringens CDU-Chef Mike Moring. Sein Kollege aus Niedersachsen, Bernd Althusmann, erhofft sich neue Impulse von schnelleren Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, erwartet endlich konkrete Schritte. Vorhaben sollten mit Geld untermauert, Stadt und Land nicht gegeneinander ausgespielt werden. Dabei ist der grundlegende Befund offenbar klar. Es bestünden, Zitat, erhebliche Disparitäten in den regionalen Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten, bei der Verkehrs- und Mobilfunkanbindung und beim Zugang zu Angeboten der Grundversorgung und Daseinsvorsorge. So zitieren es die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bei dem Papier, das Horst Seehofer, Franziska Giffey und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Mittwoch vorstellen wollen, handelt es sich dabei offenbar um die Bewertung der Bundesregierung. Die 6 Arbeitsgruppen der Kommission, so ist zu hören und so hatte es die FAZ berichtet, hätten vor einigen Wochen jeweils ihre eigenen Ergebnisse zusammengefasst. Einen Abschlussbericht der Kommission selbst, in der auch Bundesländer und kommunale Spitzenvereinigungen vertreten sind, soll es demnach aber nicht geben. Die Bundesregierung, so heißt es jetzt, wolle aber ihre Struktur- und Förderpolitik neu justieren. Diese soll nicht mehr nach Ost und West, sondern nach Bedarfslagen ausgerichtet sein. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatte nach der ersten Sitzung des Gremiums auch hier hohe Erwartungen formuliert.
Es gibt seit langem die Einigkeit, wenn der Solidarpakt ausläuft, dass es einen Anschlusspakt gibt. Ich nenne ihn gerne Solidarpakt 3, aber für ganz Deutschland.
Im Deutschlandfunk begrüßte der Soziologe Michael Hartmann diesen Ansatz, der sich nicht nur nach Himmelsrichtungen orientiert.
Potsdam hat inzwischen ein durchschnittliches Einkommen, was ein Viertel höher ist als in Gelsenkirchen. Das heißt, es ist nicht mal ein reines Ost-West-Problem, sondern es ist, obwohl der Osten insgesamt immer noch deutlich schlechter dasteht, ein Problem, was mit gestiegenen Ungleichheiten in der Gesellschaft generell zu tun hat.
Dabei hatte sich die Kommission mit ganz unterschiedlichen Interessenkonflikten auseinanderzusetzen, auch denen zwischen Städten und ländlichen Räumen. Das spiegelt sich etwa in der Frage wider, ob kommunale Altschulden übernommen werden sollten von Bund oder Land. Betroffen wären vor allem Städte. Solche Gelder würden dann möglicherweise im ländlichen Raum fehlen. Auch die kommunalen Spitzenverbände sind daher uneins. In einigen Punkten gab es dagegen offenbar Einigkeit. Um nicht abgerufene Fördermittel sollen sich strukturschwache Regionen bewerben können. Für sozialen Wohnungsbau, Kitas und barrierefreie öffentliche Gebäude soll es Gelder geben. Wie zu hören ist, gilt das auch für eine bessere Förderung des Ehrenamts. Wobei insgesamt gelten soll, sobald es um die Kosten geht, werden die Ergebnisse magerer.
Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Gudula Geuter. Die Kündigungswelle beginnt direkt heute Morgen in Asien. In Hongkong und Singapur wurden ganze Teams vor die Tür gesetzt. Ganz offenbar will die Deutsche Bank beim größten Stellenabbau in ihrer Geschichte keine Zeit verlieren. Gestern hatte das Unternehmen den Abbau von weltweit 18.000 Stellen angekündigt. Und auch wenn es in Deutschland keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll, verteidigt Konzernchef Sewing die Einschnitte heute als schmerzhaft, aber unvermeidbar. Lars Hofmann fasst Reaktionen zusammen und beginnt in Frankfurt.
Die Sonne scheint. Männer in Anzügen und mit Aktentaschen, Frauen im dunklen Kostüm gehen in die Türme der Deutschen Bank in der Frankfurter Innenstadt. Ein ganz normaler Arbeitstag, könnte man meinen. wenn da nicht die Ankündigung wäre, dass 18.000 Stellen gestrichen werden sollen. Eine junge Frau kommt gerade an. Sie arbeitet hier.
Ja, bei der Deutsche Bank. Und heute ist mein erster Arbeitstag.
Ein unglücklicher Zufall, dass gerade die massiven Spar- und Umbaupläne bekannt gegeben wurden.
Ja, genau. Also direkt vor meinem Start.
Die Deutsche Bank will sich weitgehend aus dem Aktienhandel und dem Investmentbanking zurückziehen. Ein Bereich, in dem die junge Frau arbeiten soll. Deutsche Bankchef Christian Sewing hat in einer Telefonkonferenz mitgeteilt, der Stellenabbau habe etwa in Asien schon begonnen. Kein Wunder, dass die neue Mitarbeiterin der Deutschen Bank da nervös ist.
Ja, schon, weil ich arbeite auch im Bereich Global Market. Und da gibt es alles aus Trading im Bereich Equity, wird dann zurückgezogen. Und ich bin mal gespannt, wie die Atmosphäre da jetzt ist. Genau. Und ich muss jetzt leider gehen.
Und schon ist sie in den Banktürmen verschwunden. Die meisten Beschäftigten wollen sich zu den Umbauplänen gar nicht äußern. Hasten weiter.
Da kann ich und werde ich keinen Kommentar zu geben, nee.
Oh, dazu würde ich aber wirklich nichts sagen.
Kann ich mich nicht zu äußern. Muss schnell weiter.
Eine Frau bleibt dann doch stehen. Sie arbeitet in der Finanzbranche, hat viele Bekannte, die bei der Deutschen Bank arbeiten.
Die Älteren, die hoffen auf eine angenehme Frührente. Die jüngeren Banken natürlich. Und es ist also grundsätzlich halte ich aber Stellenabbau immer für schade vor allem.
Freundlich formuliert. Allen ist klar, dass die Deutsche Bank seit Jahren in Schwierigkeiten steckt. Rechtsstreitigkeiten, Verluste, Strafzahlungen und ein abgerutschter Aktienkurs. Deutsche Bankchef Christian Sewing hat zugesagt, den Stellenabbau sozialverträglich, heißt ohne betriebsbedingte Kündigungen durchführen zu wollen. Jan Duschek ist bei der Gewerkschaft Verdi für den Bereich Banken zuständig und er sitzt auch im Aufsichtsrat der Deutschen Bank.
Wenn so viele Arbeitsplätze abgebaut werden sollen, ist das natürlich kein Grund zum Jubeln. Trotzdem unterstützen wir die Neuausrichtung der Deutschen Bank, weil wir davon überzeugt sind, dass sie die Arbeitsplätze in Deutschland auf lange Sicht stabilisieren können.
Sagt Jan Duschek von Verdi und Aufsichtsratsmitglied bei der Deutschen Bank. Eine Frau, Mitte 50, arbeitet in den Banktürmen. Die Nachricht vom Stellenabbau hat sie spürbar getroffen. Sie bemüht sich um Fassung.
Natürlich erschreckt es immer, aber es ist ein notwendiger Schritt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich auch der richtige Schritt. Auch wenn es weh tut. Aber es muss einfach aufgeräumt werden. Und ich vertraue absolut in die Kompetenz unseres Vorstandes, um das Unternehmen zu retten.
Dass selbst die Mitarbeiter den Stellenabbau vielfach für notwendig halten, dürfte ein Zeichen dafür sein, wie schlimm es um die Deutsche Bank steht.
Reaktionen auf die Umstrukturierungspläne der Deutschen Bank zusammengefasst von Lars Hofmann. In Deutschland hat die Regierungsbildung nach der letzten Bundestagswahl ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Im Vergleich dazu hat Griechenland jetzt einen wahren Sprint hingelegt. Gestern wurde die konservative Neodemokratia bei der Wahl stärkste Kraft mit knapp 40% der Stimmen. Heute wurde Spitzenkandidat Mitsotakis schon als neuer Ministerpräsident vereidigt. Dazu Michael Lehmann.
Kyriakos Mitsotakis wählte die religiöse Zeremonie für seine Vereidigung heute am frühen Nachmittag bei Staatspräsident Pavlopoulos im Präsidentenpalast am Nationalgarten von Athen. Draußen flirrende Hitze bis knapp an die 40-Grad-Marke. Drinnen an den roten Teppichen eine sehr bedächtig schauende Familie des neuen konservativen Regierungschefs. Als der die Eidesformel nachsprach, wirkte er bedächtig. Mitsotakis half kurz einem orthodoxen Geistlichen, dessen Gewand sich an einem der Stühle im Präsidentenpalast verheddert hatte, und schüttelte dann zum ersten Mal als Ministerpräsident seines Landes Hände. Heute Abend will Mitsotakis sein Kabinett vorstellen. Eine kleinere Ministerrunde, als sie die Syriza-Regierung hatte, soll geplant sein. Keine stellvertretenden Minister. Mit dem Abbau von unnötig aufwendigen Strukturen will er offenbar in seinem direkten Umfeld beginnen. Draußen am Nationalgarten Achselzucken bei einigen Athenern auf die Frage, was sie von der neuen Regierung erwarten. Ich will, dass die neue Regierung das Bestmögliche für die Menschen tun, die hungrig sind, also nicht nach den Reichen schauen, sondern nach den Armen und den Jungen gute Jobs besorgen, sodass nicht noch mehr von ihnen abhauen. Dass Mitsotakis als Sohn einer wohlhabenden, traditionsbewussten Politikerfamilie gerade den ärmeren Teil der Griechen vernachlässigen könnte, ist eine Befürchtung, die in diesen Tagen in Zeitungen zu lesen ist und im Café diskutiert wird. Ein weiterer Passant meint eher leise, dass er nicht will, dass die Nea Demokratia das Leben im Land wieder zurückbringt, in schlechtere Zeiten. Die Politiker sollten einfach nicht korrupt sein, sagt der Mann. Dass es nach dem vorläufigen Endergebnis für die konservative Nea Demokratia zu einer absoluten Regierungsmehrheit mit 158 Sitzen im Parlament reicht, ist gut für den Regierungschef und seine Verpflichtung, die Wahlversprechen von einem stärkeren Wirtschaftswachstum etwa auch bald angehen zu können. Wer neuer Finanzminister werden wird im Kabinett Mitsotakis, ist deshalb eine der besonders spannenden Fragen an diesem Montag nach der Wahl in Griechenland. Der eigentlich gar nicht mehr amtierende Altfinanzminister Tsakalotos von der Syriza-Partei saß heute noch einmal mit Vertretern der Eurogruppe zusammen, um über das weitere Vorgehen bei der Bewältigung der Krise zu beraten. Er und auch andere der Wahlverlierer aus der Syriza-Partei spüren, dass ihr Abschneiden mit 31,5% der Stimmen zu einer starken Oppositionskraft im neuen Parlament verhelfen wird. Tsakalotos weiß nicht so recht, wie genau er sich nach dem Wahlverlust und der zwangsweisen Befreiung von einem nervenaufreibenden Amt als Finanzminister fühlen soll. Mein erster Kommentar dazu ist, dass wir bei Syriza gemischte Gefühle haben. Auf der einen Seite ist es ein großer Sieg der Nea Demokratia. Die Leute scheinen ihrem Wahlprogramm zu glauben. Aber das wird eine kurze Zeit der Freude sein. Auf jeden Fall bleibe ich stolz auf einiges, was wir mit Syriza in den letzten 4 Jahren erreicht haben.
Über Tag 1 nach der Parlamentswahl in Griechenland war das Michael Lehmann. In der Debatte um die europäische Seenotrettung hat sich am Wochenende ein ganz interessanter Dissens gezeigt. Innenminister Horst Seehofer meldete sich mit Kritik am harschen Kurs des italienischen Innenministers Salvini und forderte ihn auf, die Dauerkrise der Rettungsschiffe zu beenden. Der österreichische ÖVP-Chef Kurz, der kritisierte dagegen die private Seenotrettung erneut mit dem Argument, dadurch würden nur falsche Hoffnungen geweckt und womöglich würden unabsichtlich noch mehr Menschen in Gefahr gelockt. Noch vor einem Jahr hatte in der Flüchtlingsdiskussion kein Blatt Papier zwischen den CSU-Mann Seehofer und den damaligen österreichischen Kanzler Kurz gepasst. Nach wie vor zeichnet sich in dem Streit keine einheitliche europäische Linie ab. Holger Beckmann dazu aus Brüssel.
Es wird wieder über Flüchtlinge geredet in Brüssel, wenn auch nicht über eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik. Die gibt es immer noch nicht, aber zumindest wächst offenbar wieder das Bewusstsein dafür, dass es sie geben müsste. Eine Kommissionssprecherin sagte heute in Brüssel, man habe die Mitgliedstaaten in den vergangenen Wochen mehrfach daran erinnert, dass es keine Lösung sei, auf Ad-hoc-Verfahren zu setzen.
We have called on member states several occasions, most recently considering it is not sustainable to continue in this way, relying on ad hoc solutions.
Auf Lösungen also, wie es sie jetzt für die Flüchtlinge auf den deutschen Rettungsschiffen Sea-Watch und Alan Kurdi gegeben hat. Denn es sind ja ungezählte Schiffe mehr, die im Mittelmeer Menschenleben retten. Nach wie vor hat die EU keine Verteilungsquoten und kein geregeltes Aufnahmesystem für Migranten. Italien hat seine Häfen schon im vergangenen Jahr geschlossen. Immer wieder muss also im Einzelfall eine Lösung gefunden werden. Der deutsche Europastaatssekretär und Sozialdemokrat Michael Roth fasste das in der ARD heute so zusammen.
Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass wir als gesamte Europäische Union uns auf einen entsprechenden Verteilungsmechanismus verständigen können. Aber wir arbeiten seit Monaten daran, dass eine Koalition von Staaten, die Geflüchtete aufnehmen wollen, sich zusammenschließen und schnell Geflüchtete aufnehmen.
Diese Koalition funktioniert mal besser und mal schlechter, aber jedes Mal muss sie sich neu formieren. Dabei gehen die Flüchtlingszahlen insgesamt zurück. Im Jahr 2016 kamen noch mehr als 200.000 Menschen über das Mittelmeer in die EU. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 40.000. Tendenz weiter sinkend. Aber immer noch, so schätzt es die UNO, ertrinken Tausende bei dem Versuch, europäischen Boden zu erreichen. Manch einer fordert nun neue, offizielle EU-Rettungsaktionen für Menschen in Seenot. Beispielsweise verlangt das Luxemburgs Außenminister Asselborn. Dabei hat die Europäische Union ihre Sophia-Mission mit Marineschiffen und Flugzeugen, die auch zur Rettung von Flüchtlingen eingesetzt worden war, im Frühjahr beendet. Stattdessen versucht man, die Kooperation mit Libyen auszubauen und mit der libyschen Küstenwache. Vor allem sie soll nun auch Menschenleben retten. Tatsächlich wisse aber jeder, dass die Zusammenarbeit mit Libyen nicht wirklich funktioniere, heißt es zum Beispiel bei der Europäischen Asylagentur EASO. Und das gelte für den Zustand in libyschen Flüchtlingslagern und für die Seenotrettung. Es kommt natürlich darauf an, dass alle Staaten, die beim Fluchtweg über das zentrale Mittelmeer eine Rolle spielen, ihre humanitäre Verantwortung übernehmen müssen. Das gilt für unsere Mitgliedstaaten, aber auch für Staaten in Nordafrika, mit denen wir zusammenarbeiten. Ein Appell von Henrik Nielsen von der EASO. Ruben Neugebauer von der Hilfsorganisation Sea-Watch sagt es deutlicher.
Es ist eben so, dass wir sehr regelmäßig erleben, dass in Seenotfällen die Priorität darauf liegt, Menschen zurück nach Libyen in die Folterlager zu bringen und nicht mehr darauf, Menschenleben zu retten.
Mit solchen Erfahrungen und mit ihrem Einsatz im Mittelmeer dürfe man die privaten Seenotretter nicht alleine lassen, fordert Luxemburgs Außenminister. Bei der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl heißt es, eine Zusammenarbeit mit den Verbrecherbanden der libyschen Küstenwache müsse aufhören. Und Europa brauche nun endlich eine gemeinsame Strategie.
Holger Beckmann. Im Ringen um das Atomabkommen mit dem Iran meldet Teheran heute erwartungsgemäß einen Verstoß gegen die Verabredungen aus dem von den USA ja ohnehin gekündigten Vertrag, was vor einigen Minuten auch die Atomenergiebehörde IAEA bestätigt hat. Nach der Mitteilung aus Teheran fällt die Überschreitung aber moderat aus. Berlin erneuert heute seine Forderung an die iranische Regierung, am Atomabkommen noch festzuhalten. Ruth Kirchner.
Das Auswärtige Amt forderte den Iran auf, dringend alle Schritte einzustellen und rückgängig zu machen, die mit dem Atomabkommen unvereinbar seien. Ziel sei es, das Abkommen zu erhalten, betonte ein Sprecher in Berlin. Am Wochenende hatte die Regierung in Teheran einen weiteren Teilrückzug aus dem Vertrag angekündigt, der den Iran am Bau einer Atombombe hindern soll. Heute Vormittag reicherte der Iran dann laut Medienberichten Uran auf über die im Abkommen vereinbarte zulässige Höchstgrenze von 3,67% an. Als nächster Schritt sei eine Anreicherung auf 20% denkbar, hieß es. Für den Bau von Atomwaffen ist eine Anreicherung auf 90% erforderlich. Anfang Juni hatte das Land bereits die zulässige Menge gering angereicherten Urans überschritten. Zu möglichen Konsequenzen wollte sich der Außenamtssprecher in Berlin nicht äußern. Man warte einen Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde ab und werde sich mit den anderen Partnern des Abkommens beraten, sagte er. Mit dem schrittweisen Rückzug aus dem Atomabkommen erhöht Teheran den Druck auf Europa. Die iranische Führung beklagt seit Monaten, dass Europa nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen vor einem Jahr zu wenig tue, um die Handelsbeziehungen mit dem Iran aufrechtzuerhalten.
Aus Berlin berichtete Ruth Kirchner. Vor allem im Europäischen Parlament ist ja die Verstimmung nach wie vor groß über den überraschenden Schachzug der EU-Staats- und Regierungschefs aus der vergangenen Woche. Die Nominierung Ursula von der Leyen als künftige EU-Kommissionspräsidentin. Ihre Wahl im Europäischen Parlament gilt nach wie vor nicht als sicher und seit der vergangenen Woche kämpft von der Leyen für eine Mehrheit bei den Europaparlamentariern. Heute hat sie sich der Fraktion gestellt, die mit zu den schärfsten Kritikern ihrer Nominierung zählt, der Fraktion der Grünen. Bettina Klein in Brüssel, wie ist dieser Termin gelaufen?
Nice, very nice, in den Worten von Ska Keller, der Co-Vorsitzenden der Grünen-Fraktion im Europaparlament. Das sagte sie gerade wörtlich, ein sehr netter Meinungsaustausch. Was aber noch nicht bedeutet, dass man jemandem seine Stimme gibt, meinte die Grüne danach dann freudestrahlend. Und die Grünen haben ihr zufolge auch nochmal die Enttäuschung über das ganze Verfahren zum Ausdruck gebracht. Sie haben Ursula von der Leyen jetzt noch zu einer öffentlichen Fraktionssitzung eingeladen, die sogar live gestreamt wird für das Publikum. Der Termin steht noch nicht fest, wahrscheinlich in dieser oder Anfang der nächsten Woche. Das klang jetzt so, als habe sich von der Leyen dazu bereit erklärt. Jedenfalls war nicht von einer Absage die Rede.
Womit hat von der Leyen mutmaßlich für ihre Wahl geworben oder anders gefragt, was muss sie den Grünen bieten?
Ja, es war ja nur eine kurze Pressekonferenz der Grünen. Von der Leyen selbst hat sich nicht öffentlich geäußert und es war laut Ska Keller ein allgemeiner Austausch. Es gab noch keine konkreten Vorschläge oder Politikangebote. Darauf warten die Grünen jetzt. In der Kürze der Zeit ist das einfach noch nicht möglich gewesen. Es deutet sich aber natürlich an, was diese Fraktion will. Neben den inhaltlichen Zugeständnissen, was etwa Klimapolitik angeht, Bürgerrechte, Migration, wollen sie von der neuen Kommissionspräsidentin vor allen Dingen Unterstützung in institutionellen Fragen. Das heißt, sie wollen, dass das Parlament ebenso wie die Kommission ein Initiativrecht bekommt, was Gesetzesvorschläge angeht. Bisher kann das Parlament die Kommission nur auffordern, Vorschläge zu unterbreiten, es aber nicht selbst tun. Und sie wollen, dass das Spitzenkandidatenmodell gestärkt wird durch länderübergreifende Listen zum Beispiel, wie es sie dieses Mal noch nicht gegeben hat. Also angesichts des Verfahrens machen die Grünen da eben Druck und wollen da Zugeständnisse haben.
Lassen Sie uns auch insgesamt noch aufs Prozedere schauen. Als möglicher Wahltermin wird jetzt ja immer wieder der 16. Juli genannt, der Dienstag nächster Woche. Gehen Sie davon aus, dass die Wahl an diesem Tag stattfinden wird?
Also im Moment sieht es so aus, es sei denn, die Runde der Fraktionsvorsitzenden mit dem Parlamentspräsidenten entscheidet das am Mittwoch anders. Dann wird nämlich ganz regulär die Tagesordnung für die bevorstehende Plenarwoche festgelegt und sollte eine Mehrheit der Fraktionen dagegen stimmen, dann würde die Abstimmung verschoben. Im Moment hört man dieses Gedankenspiel vor allen Dingen von den Grünen. Eine Verschiebung wäre insofern vorstellbar, als die Zeit, sich den Fraktionen bekannt zu machen, wirklich sehr, sehr knapp ist für von der Leyen. Und es besteht auch kein Zeitdruck, da die alte Kommission ja bis Oktober im Amt ist. Aber natürlich werden die Kalkulationen jetzt auch vorgenommen werden, entsprechend dem, was sich Unterstützer oder Kritiker von einer Verschiebung einerseits oder aber von einer schnellen Abwicklung andererseits jetzt taktisch versprechen. Wie gesagt, im Augenblick steht noch der Termin Dienstag, 16. Juli, es sei denn, es wird übermorgen anders entschieden.
Live aus Brüssel unsere Korrespondentin Bettina Klein. Danke dafür. Offiziell gilt schon seit Jahren ein Friedensabkommen für den umkämpften Osten der Ukraine. Die Realität will davon aber nicht viel wissen. Noch im April dieses Jahres zählte die OSZE 14.000 Waffenstillstandsverletzungen binnen 2 Wochen. Jetzt unternimmt die EU-Kommission einen neuen Versuch für Friedensgespräch und passend dazu kommt ein überraschendes Gesprächsangebot des neuen ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Gesine Dornblüt.
Es war ein harmonisches Treffen. Mit dem scheidenden EU-Ratspräsidenten Donald Tusk geht ein ausgesprochener Ukraine-Freund. Er sagte heute in Kiew, in Brüssel hält mich der eine oder andere für einen pro-ukrainischen Besessenen. Ehrlich gesagt bin ich sehr stolz darauf. Gestern war Tusk gemeinsam mit dem Präsidenten der Ukraine, Volodymyr Selenskyj, an die Front im Donbass gereist, in den Ort Stanitsa-Luhanska. Von dort hat sich das Militär in den letzten Tagen ein Stück zurückgezogen, ermutigend, wie Tusk bemerkte. Die EU wollte mit diesem Gipfel ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen. Beide Seiten unterzeichneten 5 Vereinbarungen über eine engere Zusammenarbeit. Insbesondere will die EU die Infrastruktur im Südosten der Ukraine verbessern, eine Antwort auf Russlands Aggression in der Meerenge von Kertsch. Die Gegend um die ukrainische Hafenstadt Mariupol leidet wirtschaftlich unter der zeitweisen Blockade der ukrainischen Häfen im Asowschen Meer durch die russische Küstenwache. Selenskyj versicherte heute erneut, die Ukraine werde an ihrem proeuropäischen Kurs festhalten und endlich entschieden gegen Korruption vorgehen. Für Aufsehen sorgte unterdessen die Ankündigung des russischen staatlichen Fernsehsenders Rossiya 1, gemeinsam mit dem ukrainischen Sender News One Ende der Woche eine sogenannte Fernsehbrücke auszustrahlen. Titel: Wir müssen reden. Ausgerechnet der Chefpropagandist des russischen Fernsehens, Kiselyov, erklärte, die Menschen, Ukrainer und Russen, müssten wieder ins Gespräch kommen. Der Eigentümer des beteiligten ukrainischen Senders News One ist eng mit dem pro-russischen ukrainischen Politiker und Putin-Vertrauten Viktor Medvedchuk verbunden. Ukrainische Politiker reagierten empört. Präsident Selenskyj forderte die Ukrainer in einer Videobotschaft auf, sich nicht spalten zu lassen. Auf Russisch wandte er sich an Wladimir Putin. Ob wir reden müssen? Ja, müssen wir. Lassen Sie uns diskutieren, wem die Krim gehört, wer nicht im Donbass ist. Ich schlage folgende Gesellschaft vor. Ich, Sie, Donald Trump, Theresa May, Angela Merkel, Emmanuel Macron.
Präsident Franz, Emmanuel Macron.
In Moskau reagierte Putins Sprecher Dmitri Peskov verhalten. Die USA sind nicht Teil des Normandie-Formats. Das ist eine neue Initiative. Wir werden sie natürlich prüfen.
Aus Moskau, Gesine Dornblüt. Im Kongo nennen sie ihn den Terminator. Jetzt hat das internationale Strafgericht in Den Haag den ehemaligen kongolesischen Rebellenchef Bosco Ntaganda wegen schwerster Kriegsverbrechen im Kongo schuldig gesprochen. Ludger Katzmierzak.
Vertreibung, Mord, Folter und Vergewaltigung. Der internationale Strafgerichtshof hat Bosco Ntaganda in allen 18 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Als Kommandeur der kongolesischen Befreiungsarmee habe er seinen Milizen in den Jahren 2002 und 2003 befohlen, schlimmste Verbrechen an der Zivilbevölkerung von Ituri zu begehen. In der Provinz im Nordosten des Landes tobte seit Ende der 90er Jahre ein heftiger Kampf um die Rohstoffvorkommen in der Region. Der heute 45-Jährige, so das Gericht, habe außerdem Frauen als Sexsklavinnen missbrauchen lassen und Kindersoldaten rekrutiert. Laut Menschenrechtsorganisationen kamen bei dem Konflikt rund 60.000 Menschen ums Leben. Während des fast vierjährigen Verfahrens hatten in Den Haag 80 Zeugen und Experten ausgesagt. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Ludger Kazmierczak zum Ende dieser Informationen am Abend mit Sandra Schulz. Ihnen einen schönen Abend.